Präsident, meine Damen und Herren. Ich möchte meine Überlegungen zum Fortschritt in der Medizin mit zwei grundverschiedenen Äußerungen zum Thema eröffnen. Zum Thema Wissenschaft im Jahre 2030 sagte unlängst Axel Haverich, seines Zeichens Chirurg, ich zitiere: Der medizinische Fortschritt wird in den kommenden Jahren weiter rasch voranschreiten. Er forderte insbesondere die pathophysiologische Erforschung von Volkskrankheiten und fügte hinzu, ich zitiere: Aus diesen Erkenntnissen werden sich zwanglos auch neue diagnostische und therapeutische Verfahren ableiten. Man achte auf das Adverb zwanglos. Dieser Prognose möchte ich eine Äußerung zur jüngsten Vergangenheit der Medizin gegenüberstellen, die sich auf ein Renommierprojekt bezieht, die Hirnforschung. Präsident Bush Senior hatte 1990 eine Decade of the Brain ausgerufen. Die EU folgte mit einem milliardenschweren Forschungsprogramm Human Brain Project. Diese enormen Forschungsanstrengungen haben im Jahre 2014 laut Matthias Berger, damaliger Psychiatrieordinarius in Freiburg, keine einzige neue psychiatrische Therapie hervorgebracht. Ich zitiere: Hier konnten bislang aus keiner der intensiv betriebenen Disziplinen Genetik, Epigenetik, Molekularbiologie, Bildgebung und Elektrophysiologie Erkenntnisse gewonnen werden, mit deren Hilfe im Alltag tatsächlich eine spezifische oder effektivere Therapie ausgewählt werden kann. Zitat Ende. Lediglich bei störungsspezifischen Psychotherapien und der Versorgungsforschung gäbe es patientenrelevante Fortschritte, die aber allesamt ohne die Erkenntnisse aus den Decades of the Brain gemacht wurden. Die beiden Äußerungen widersprechen sich diametral. Die erste Äußerung vertritt den Fortschrittsoptimismus moderner Wissenschaften. Die letzte Äußerung ist wohl skeptischer. Der Fortschritt ist wohl nicht zwanglos eingetreten. Grund genug, sich dem Fortschritt zu widmen. Dabei fällt sofort auf, dass sich im Begriff Fortschritt mehrere Aspekte bündeln, die es auseinanderzuhalten gilt. Zum einen ist der Begriff stets ein Wandel. Mit dem Begriff ist ein Wandel angesprochen, eine Veränderung. Es bleibt eben gerade nicht so, wie es ist, sondern in räumlicher Metaphorik, man bewegt sich. Zum anderen ist der Begriff zuallermeist wertend. Er weckt spontan positive Assoziationen, so der Text der Veranstalter. Man schreitet fort und zwar nicht irgendwohin, sondern in die richtige Richtung. Was durch das Voranschreiten kommt, ist besser. Um das aussagen zu können, dass das Voranschreiten in der Tat besser ist, was dann kommt, bräuchte man allerdings einen wertenden Maßstab. Es bedarf stets eines Grundes, warum etwas, das der Veränderung entsprungen ist, gut oder besser sein sollte als das vorherige. Man kann auf ein wertendes Kriterium nur verzichten, wenn durch eine Geschichtstheorie belegt sein sollte, dass die Veränderungen in der Wissenschaft, in unserem Falle in der Medizin, stets in eine Richtung gehen und die Resultate immer besser sind. Wenn Neues aufgrund von historischen Gesetzmäßigkeiten immer gleich besser sein sollte, dann könnte man auf eine Bewertung des Neuen verzichten. Man hätte die Bewertung des Neuen freilich einer nichtmenschlichen Instanz überlassen, nämlich der anonymen Gesetzmäßigkeit des Verlaufs von Wissenschaften. Der Mensch müsste in diesem Fall allenfalls deskriptiv festhalten, ob es weitergegangen ist. Die Bewertung wäre automatisch positiv, sofern es tatsächlich weitergegangen ist. Dieser, ich würde sagen, naive Fortschrittsoptimismus käme freilich einer Entmündigung des Menschen gleich. Es sei denn, der Mensch hätte die Gesetzmäßigkeit im Wandel der Dinge entdeckt, die mit Sicherheit sagt, dass weiter immer gleich besser ist. Dann hätte sich der Mensch vor der Selbstentmündigung zumindest durch eine geschichtsphilosophische Entdeckungsleistung kurzfristig nobilitiert. Es gäbe einmal den Nobelpreis für die Entdeckung der Gesetzmäßigkeiten der Wissenschaft, aber es würde bedeuten, dass dann die weitere Fragen, ist etwas besser, durch die wertende Frage, durch die deskriptive Frage ersetzt werden könnte, ist das ein historischer Wandel? Der einsichtige Mensch kann dann nur noch bemüht sein, dem Sinn der Geschichte ergebens zu dienen und den Wandel zu beschleunigen. Alle anderen wären ignorant, gar renitent. Nun, die Erfahrung mit den vermeintlichen wissenschaftlichen Gesetzmäßigkeiten des Geschichtsverlaufs im 19. und 20. Jahrhundert lassen aber davor zurückschrecken, die Wertung der Veränderungen, also die ethische Frage, durch eine Geschichtsphilosophie zu ersetzen, auch in den Wissenschaften. Man darf getrost daran zweifeln, dass etwas zwangsläufig besser ist, nur weil es einer Veränderung entsprungen ist. Peter Sloterdijk resümiert es so treffend, ich zitiere, Prozess und Progress bilden aufeinander nur einen trügerischen Reim. Zitat Ende. Auf diese Verhältnisse hat auch ein anderer Autor hingewiesen, nämlich Hans Blumenberg. Ich zitiere, das Geschichtssubjekt, dessen Funktion sich in der retardierenden Störung oder in antreibender Beschleunigung erschöpft, ist ganz durch sein nie zuvor gekanntes Objekt, nämlich die Geschichte, bestimmt. Kurzum, die Geschichtsphilosophie als Ersatz für eine ethische Bewertung dessen, was Fortschritt ist, ist zwar sehr beliebt, allerdings trügerisch, entmündigend und eben nicht überzeugend. Der naive Fortschrittsoptimismus, das hat auch Hans Rosa in seiner Analyse der Beschleunigung der Gesellschaften herausgefunden, ist eine Heteronomie, die im Grunde die völlige Negation des Versprechens der Moderne ist. Denn das Versprechen der Moderne ist Autonomie und nicht Bestimmung durch eine anonyme Geschichte, durch einen anonymen Geschichtsverlauf. Voranschreiten ist also nicht automatisch Fortschritt in einem gewerteten Sinne, sondern es bedarf stets einer Bewertung. Der Verzicht auf eine Geschichtsphilosophie als Ersatz für die Ethik zwingt dann freilich zum Urteil im Einzelfall. Man kann sich nicht mehr auf Gesetzmäßigkeiten verlassen, sondern muss stets fragen, ist das Neue in dieser Wissenschaft tatsächlich ein Fortschritt? Und anhand welches Kriterium kann man das beurteilen? Woher kommt das Kriterium? Nun, in der Medizin ist das vergleichsweise einfach zu finden, sofern man sich nur auf einem gewissen Niveau der Abstraktion aufhält. Die Medizin definiert sich als eine praktische Disziplin seit jeher über ein Ziel, nämlich sie soll kranken Menschen helfen, sei es durch Vorbeugen, Heilen oder Lindern. Oder, wie man es im Ruhrgebiet so treffend zu formulieren weiß, Hauptsache, ich bin geholfen. Das ist das normative Kriterium. Es ist im Übrigen historisch sehr stabil, wird auch nicht ernsthaft angezweifelt. Ich kenne niemanden, der dieses Kriterium der Medizin ernsthaft in Frage stellen würde. Man kann es durchaus als eine kulturelle Errungenschaft bezeichnen. So, und wenn es der Medizin gelingt, kranken Menschen besser zu helfen, dann ist das in einem gewerteten Sinne ein Fortschritt. Soweit so gut. War es das jetzt zum Thema Fortschritt in der Medizin? Nein, wir stehen erst am Anfang der Schwierigkeiten. Denn die Frage ist, wie gelingt es der Medizin, ihr genuines Ziel, nämlich Hilfe für kranke Menschen, zu erreichen? Diese ganz schlichte Frage führt umgehend zu äußerst komplizierten wissenschaftstheoretischen Schwierigkeiten. Denn das wohl alles entscheidende Kriterium, die Hilfe für kranke Menschen, lässt sich nur erreichen, wenn man handelt. Es muss der Medizin primär daran gelegen sein, effektiv zweckgerichtet zu handeln. Dazu nutzt sie Wissen, übrigens höchst erfolgreich, wie wir alle wissen. Doch alles Wissen dient ihr nur als Hilfsmittel zum Handeln. Weil die Medizin kranken Menschen helfen will, kann sie schwerlich ihr Leitziel auf Erkenntnisgewinn begrenzen. Es kann nicht sein, dass die Medizin nur Erkenntnisse gewinnen will, sondern sie muss effektiv handeln. Fortschritte bezogen auf das genuine Ziel der Medizin gibt es eben nicht durch alleinigen Erkenntnisgewinn. Damit gelangt man zu wissenschaftstheoretischen Unterscheidungen, die letztlich auf die antike Unterscheidung zwischen Episteme und Techne zurückgehen. Einer Episteme geht es um theoretisches, verallgemeinertes Wissen und einer Techne um praktisches Können im Einzelfall. Um als praktische Disziplin, als Techne, und ich glaube, die Medizin ist in der Tat eine Techne, begründete Handlung zu reagieren, brauchen wir Wissen, aber dieses Wissen hat nur eine Dienstleistungsfunktion innerhalb der Techne. Und damit stoßen wir auf zwei Probleme. Erstes Problem: Das benötigte Wissen ergibt sich nicht mehr von selbst aus den ärztlichen Handlungen, sondern es muss durch Forschung eigens methodisch höchst aufwendig erarbeitet werden. Es fällt nicht vom Himmel. Dadurch differenziert sich das Gebilde Medizin in unterschiedliche Bereiche. Auf der einen Seite die ärztliche Praxis und auf der anderen Seite die biomedizinische Forschung. Auch wenn die biomedizinische Forschung nicht der Forderung unterliegt, unmittelbar kranken Menschen zu helfen, so stehen doch ihre Produkte zumindest mittelbar unter genau dieser Forschung. Es soll medizinisches Wissen generiert werden, das dann doch bitteschön hilfreich sein wird. Die Erkenntnisse sollen mehr oder weniger vermittelt, kurz-, mittel- oder langfristig dazu beitragen, kranken Menschen durch Handlungen effektiver helfen zu können. Die biomedizinische Forschung steht somit in einem Dienstleistungsverhältnis zur praktischen Medizin. Sofern es sich nicht um reine Grundlagenforschung handelt, ist die medizinische Forschung kein Selbstzweck, sondern in unterschiedlicher Nähe an die praktische Aufgabe der Medizin gebunden. Man mag und man soll der medizinischen Forschung zwar die Freiheit zugestehen, ihre Mittel und Wege selbst zu bestimmen, das scheint mir nur klug zu sein. Ihre Ziele stehen ihr allerdings nicht zu Gebote. Letztlich soll das Wissen dazu beitragen, kranken Menschen zu helfen. Sonst wäre es eben nicht medizinische Forschung, dann wäre es etwas anderes. Zweites wissenschaftstheoretisches Problem: Wie kann das Wissen für die medizinische Handlung genutzt werden? Die beliebte Antwort lautet, wir haben es gehört, man muss nur entsprechend Wissen haben, dann ergeben sich zwangslos erfolgreiche Handlungen. Das ist aber offensichtlich nicht der Fall. Und die Umsetzung von Wissen in Handlung ist alles andere als trivial. Das möchte ich anhand einer Unterscheidung erläutern, die auf Mario Bunge zurückgeht. Er unterscheidet zwischen nomologischen und nomopragmatischen Aussagen sowie technologischen Regeln. Fangen wir an mit einer nomologischen Aussage. Sie enthält eine Aussage über gesetzmäßige Zusammenhänge, beispielsweise das Hormon Insulin reduziert Blutzucker. Diese Aussage unterliegt dem Kriterium der Wahrheit. Es ist eine allgemeine Aussage, sie bezieht sich nicht auf eine konkrete Situation. Diese Aussagen werden im Augenblick in der Medizin gegenwärtig vor allem in Laboren, also unter künstlich hergestellten, idealisierten Bedingungen gewonnen. Eine nomopragmatische Aussage, also nicht nomologische, sondern nomopragmatische Aussage hingegen bezieht sich auf eine Handlung, nomopragmatisch, die etwas beeinflussen, etwas verändern will. Von daher unterscheidet sie sich von einer nomologischen Aussage. Ein Beispiel wäre, die Gabe von Insulin subkutan unter die Haut reduziert den Blutzucker. Nomopragmatische Aussagen besitzen eine erweiterte Bedeutung zu nomologischen Aussagen. Denn es sind weitere zusätzliche Informationen zu berücksichtigen. Handlungen, insbesondere in der Medizin, greifen ja zumeist in einen größeren Zusammenhang ein, in einen Organismus. Sie beeinflussen weitere Faktoren, so zum Beispiel auch die Insulingabe in einem Organismus. Und es muss geklärt werden, wie beispielsweise das Insulin gegeben wird, subkutan oder wie auch immer. Eine technologische Regel ist, und jetzt kommen wir zum dritten, nämlich technologische Regel, nomologische Aussage, nomopragmatische Aussage, technologische Regel. Eine technologische Regel ist nicht mehr, wie die beiden zuvor erläuterten Aussagen, erklärend, sondern anweisend, instruierend. Es soll etwas getan werden. Beispiel: Wenn erhöhter Blutzucker reduziert werden soll, dann gebe man Insulin, subkutan. Auch dazu sind weitere Informationen notwendig als zu einer nomologischen oder zu einer nomopragmatischen Aussage. Die weiteren Umstände der Intervention sind zu klären, wie verhält es sich mit der Gabe dieses Medikamentes bei unerwünschten Wirkungen und erwünschten Wirkungen, die stets zu berücksichtigen sind. Überdies stehen technologische Regeln immer in der Praxis im Verhältnis zu anderen Optionen. Gebe ich Insulin oder könnte ich nicht vielleicht auch eine andere technologische Regel anwenden? Gerade beim Blutzucker zur Senkung des Blutzuckers gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Das heißt aber, dass technologische Regeln ganz anderen Kriterien unterliegen als nomologische oder nomopragmatische Aussagen. Es geht bei technologischen Regeln nicht mehr darum, ob sie wahr sind, sondern inwieweit sie tauglich sind, ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Sie unterliegen dem Kriterium der Wirksamkeit und nicht dem Kriterium der Wahrheit. Dabei stellen sich ganz praktische Fragen, die weit über die Fragen des Labors hinausgehen. Der Präsident hat es angedeutet in seiner Eröffnung. Ist die technologische Regel verlässlich? Ist sie gut realisierbar? In welchem Maße, unter welchen Umständen ist sie in der Praxis umsetzbar? Oder, wie es die Veranstalter formuliert haben, ist sie alltagstauglich, ist sie akzeptabel, ist sie anwendbar? Kommt sie vielen Menschen zugute oder wenigen? So, und nun komme ich zu dem Kerngedanken, den man meiner Meinung nach bei Überlegungen zum Fortschritt in der Medizin berücksichtigen muss. Auch wenn die zugrunde liegende nomologische Aussage oder zugrunde liegende nomopragmatische Aussage richtig ist und mit allerbester wissenschaftlicher Expertise entstanden ist, bedeutet das keinen Garantieerfolg für die technologische Regel. Es können aus wahren nomologischen und nomopragmatischen Aussagen technologische Regeln abgeleitet werden, die sich als ineffektiv erweisen. Und umgekehrt, eine hocheffektive technologische Regel kann ganz ohne nomologische und nomopragmatische Aussagen gefunden werden, beispielsweise durch klinische Überprüfung von Zufällen, durch systematische Evaluation von Handlungen. Insofern sind, und das ist der Kern der Problematik, nomologische Aussagen weder eine notwendige noch eine hinreichende Bedingung für die Ableitung von technologischen Regeln. Decades on the Brain, dieses Beispiel, verdeutlicht das. Eine enorme Vermehrung von nomologischen und nomopragmatischen Aussagen haben diese Anstrengungen gebracht, aber sie haben zu keiner einzigen neuen technologischen Regel in der Psychiatrie geführt. Und die neuen technologischen Regeln in der Psychiatrie kamen aus der Versorgungsforschung. Ich würde mal sagen, das ist nicht Hightech, sondern ja, Lowtech, also jedenfalls. Er hat es nicht unbedingt etwas mit den Decades of the Brain zu tun. Es wird übrigens noch komplizierter, wenn man versucht, technologische Regeln in der Praxis anzuwenden. Mit einer technologischen Regel, selbst wenn sie sich als effektiv erweisen sollte, ist eben nicht alles in der ärztlichen Handlung entschieden und damit auch nicht die Frage, ob es ein Fortschritt ist, ob eine technologische Regel ein Fortschritt ist. Denn die Anwendung einer technologischen Regel im Einzelfall bei einem konkreten Patienten ist ein weiterer komplexer Schritt. Es ist die Frage zu beantworten, ob der Patient unter diese technologische Regel fällt, was die technologische Regel von sich aus nie beantworten kann. Dazu bedarf es der Urteilskraft. Das hat wie kein anderer so überzeugend auf den Punkt gebracht wie Immanuel Kant, der eben sagte, dass für die Urteilskraft nicht wiederum Regeln gegeben werden können, wonach sie sich in der Subsumption zu richten habe, weil das ins Unendliche gehen würde. Zitat Ende. Kant sagt damit, wenn wir eine Regel haben und versuchen sie anzuwenden, dann brauchen wir Urteilskraft. Wir können jetzt nicht noch eine weitere Regel für die Anwendung der Regel nutzen, weil wir für diese Regel wieder eine Regel nutzen müssten. Und das führt dann zum unendlichen Regress. Wir brauchen so etwas wie Urteilskraft und damit Informationen, die nur funktionieren kann, mit Informationen, die die Regel gar nicht enthalten kann, weil es ja um einen konkreten Patienten geht. Also, selbst wenn ein Patient unter eine Regel fällt, ist nicht klar, ob sie angewendet werden soll. Denn technologische Regeln beziehen sich zumeist auf bestimmte isolierte Zustände, während die Patienten heutzutage häufig an mehreren Erkrankungen leiden, die ihrerseits Einfluss auf die Resultate der jeweiligen technologischen Regeln nehmen. Es ist zu klären, ob der Patient darunter fällt, gibt es Unverträglichkeiten, gibt es Kontraindikationen, gibt es eine bestimmte Konstitution oder sonstige mögliche Effekte. Kurzum, für die praktische Umsetzung einer Regel und damit für den wirklichen realisierten Fortschritt in der Medizin sind zahlreiche Singularaussagen zum Patienten zu berücksichtigen, die eine technologische Regel von Haus aus überhaupt nicht enthalten kann. So kann es sein, dass sich bestimmte hochwirksame technologische Regeln bei Patienten nicht anwenden lassen und damit eben für diese Patienten keinen Fortschritt darstellen. Meine Damen und Herren, das Beispiel verdeutlicht: von der nomologischen Aussage, Insulin reduziert Blutzucker, bis zur konkreten Therapieempfehlung im einzelnen Fall, nehmen Sie Insulin, ist es ein weiter Weg mit mindestens 4 Zwischenschritten. Und der Charakter einer ärztlichen Entscheidung ist ein ganz anderer als der Charakter einer nomologischen oder nomopragmatischen Aussage oder auch einer technologischen Regel. Ich komme zu einem Zwischenfazit. Erstens, Voranschreiten ist nicht automatisch Fortschritt in einem gewerteten Sinne. Zweitens, das beliebte Vorhaben, die jeweilige Wertung eines Fortschritts durch eine verkappte Geschichtstheorie zu ersetzen, ist nicht überzeugend und selbstentmündigend. Drittens, zwischen medizinischer Erkenntniswissenschaft und praktischer Medizin, zwischen Episteme und Techne, ist zu unterscheiden. Das schlichte Voranschreiten in der Episteme ist von weiteren Faktoren abhängig, um ein Fortschritt in der Techne zu werden. Und Fortschritte in der Techne können auch ohne solche in der Episteme stattfinden. Das liegt eben an den Unterschieden zwischen einer nomologischen, nomopragmatischen Aussage, einer technologischen Regel und eben einem Handeln im Einzelfall. Was bedeutet das alles für den medizinischen Fortschritt? Naja, eines scheint mir klar zu sein: er kommt wohl nicht zwanglos. Aber wie kommt er denn dann? Und damit sind wir beim Thema unserer Veranstaltung. Oder wie die Veranstalter fragen: Was ist notwendig, um die Anwendung des medizinischen Fortschritts zu unterstützen? Bereits die Formulierung finde ich hochinteressant. Die Anwendung des medizinischen Fortschritts. Ich behaupte, wenn medizinischer Fortschritt nicht angewendet wird, ist er kein Fortschritt. Nur angewendeter ist ein Fortschritt. Das andere mag einer für die Wissenschaft sein, aber eben nicht für die Patienten. Nun, ich will nicht die ganze Konferenz vorwegnehmen, aber zumindest einige Hinweise zum Fortschritt in der Medizin beisteuern. Erstens, ohne eine Analyse der Komplexität des medizinischen Fortschritts soll man gar nicht erst versuchen, ihn zu beschleunigen. Wenn der Weg von wissenschaftlichen Erkenntnissen zu effektiver Handlung mit vielen Zwischenstationen belastet ist, dann muss man sich meiner Meinung nach allen Stationen widmen. Man muss sich aller dieser Stationen bewusst sein und man muss auf allen Ebenen darauf reagieren. Man muss sich allen Schritten widmen, kurzum, man ist bei dem Thema translationale Medizin. Zweitens, uns droht nicht nur ein verzögerter Fortschritt, also in der Ausschreibung dieser Veranstaltung steht ja immer darum, wie können wir das schneller machen. Ich glaube auch, wir haben das Problem des voreiligen Fortschritts, der voreiligen Umsetzung von wissenschaftlichen Erkenntnissen in Handlungen, die sich dann eben nicht als effektiv erweisen. Und wir wissen, die moderne Medizin ist leider vor Modeerscheinungen nicht geschützt. Medikamente haben sich nach beschleunigter Zulassung nicht selten als unwirksam erwiesen. Ich denke an die zahlreichen neuen Medikamente in der Onkologie, wo es jetzt die ersten Reviews gibt und die sagen, naja, von den
etwa 50 Medikamenten, die voreilig oder sehr schnell zugelassen wurden, erweisen sich dann doch wieder gar nicht als so effektiv wie erhofft. Kurzum, wir müssen nicht nur den verzögerten, sondern auch den zu schnellen, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Fortschritt bedenken. Dritter Punkt, wenn wir das nicht bedenken und wenn wir nicht die Probleme der Umsetzung bedenken, dann droht die Gefahr eines therapeutischen Nihilismus, der übrigens in der Medizin seit Anfang des 19. Jahrhunderts durchaus bekannt ist. In diesem Fall rühmt man sich wachsender nomologischer Aussagen, ohne dass das praktische Konsequenzen in der Medizin hätte. Viertens, bei der Förderung eines gewichtigsten Fortschritts darf die Wissenschaft ihre wichtigste Eigenschaft nicht vergessen, oder die wichtigsten Eigenschaften, nämlich Skepsis und Kritik. Das tut sie aber zuweilen. Bei der Einwerbung von Drittmitteln verstößt die forschende Medizin meiner Meinung nach regelmäßig gegen ihre Grundtugenden. Stattdessen feiert sie sich selbst unangemessen. Und ich glaube, dieses unkritische Verhalten, vor allen Dingen im Fall von Antragstellungen, ist nicht forschungsfördernd, nicht fortschrittsfördernd. Die schlichte Gleichung, wir brauchen nur mehr Forschung und dann wird es den Patienten schon besser gehen, ist unterkomplex. Und ich möchte daran erinnern, es ist letztlich eine Selbstentmündigung, das Gegenteil vom Versprechen der Moderne, nämlich die Autonomie. Der Vollstrecker historischer Gesetzmäßigkeiten schafft sich im Grunde selber ab. Und nichts anderes, glaube ich, ist der naive Fortschrittsoptimismus. Fünftens, das Belohnungssystem muss der Komplexität des Fortschritts angemessen sein, was es meiner Meinung nach nicht ist. Denken Sie an die Impact-Faktoren für neurophysiologische oder neurodegenerative Publikationen oder neurogenetische Publikationen. Die sind enorm. Und denken Sie mal an das Belohnungssystem für Versorgungsforschung. Und wenn Sie jetzt aber erinnern, was in der Psychiatrie in den letzten Jahren den Fortschritt gebracht hat, dann waren es eben nicht das, was mit hohen Impact-Faktoren bedacht ist, sondern die Versorgungsforschung, deren Impact-Faktoren zuweilen im homöopathischen Bereich liegen. Und ich bin der Meinung, das Belohnungssystem muss dem Fortschritt in der Medizin angepasst werden. Sechstens, es gibt vermeidbare und unvermeidbare Hindernisse. Ich möchte zunächst einmal sagen, dass die wissenschaftstheoretischen Unterschiede, der Unterschied zwischen Episteme und Technik, meiner Meinung nach unvermeidbar ist. Das heißt, das werden wir nicht überwinden können, sondern darauf müssen wir reagieren. Das ist eine unvermeidbare Schwierigkeit, die sich nicht ändern wird. Übrigens auch nicht, wie man es jetzt im Augenblick wissenschaftstheoretisch versuchen, durch die personalisierte Medizin. Es gibt Versuche in der personalisierten Medizin, das zu überwinden, nach dem Motto, die Erkenntnis ist automatisch der Fortschritt. Da wäre ich sehr skeptisch. Auch das muss meiner Meinung nach evidenzbasiert überprüft werden. Es gibt allerdings veränderbare Schwierigkeiten, das sind die juristischen und die ethischen. Die sind ja grundsätzlich von Menschen gemacht und die kann man verändern. Ich glaube, dass man das sicherlich im einen oder anderen Fall auch machen kann. Also ich denke mir, die jetzigen Regulierungen zur Forschung am Menschen, klinischen Versuchen, kann man in einem oder anderen Bereich durchaus schlanker machen. Aber die Grundsatzentscheidung, die dahinter steckt, dass menschenrechtsbasierte Staaten sagen, es gibt unverhandelbare Rechte für Patienten, die wir eben nicht einem beschleunigten Fortschritt opfern können. Ich glaube, diese Grundentscheidung steht nicht ernsthaft zur Debatte. Das heißt, bei den veränderbaren Schwierigkeiten können wir sicherlich das ein oder andere schneller machen, aber die Grundentscheidung, wir können nicht den Fortschritt unter Verletzung der Menschenrechte vorantreiben, ich glaube, die steht nicht ernsthaft zur Debatte. Letzte Bemerkung, was betreibt diese Konferenz? Nun, es geht ja hier darum, sozusagen Forschungsförderung zu fördern, Forschungsförderungsentscheidungen zu überlegen. Und das Spannende daran ist, dass die Förderung einer Erkenntniswissenschaft nicht Erkenntniswissenschaft sein kann, sondern eine Technik. Es bedarf der Abschätzung, es bedarf der erfolgreichen Handlungen, es bedarf der Entscheidungen unter Unsicherheit, unter schwierigen, komplexen Bedingungen. Es bedarf, um den zentralen Begriff der Antike diesbezüglich zu zitieren, der Phronesis, der praktischen Klugheit. Möge diese Konferenz dazu einen Beitrag liefern. Vielen Dank.